ARD. Union Berlin beschenkt sich zum Jubiläum nicht selber.
Dynamos Rache im Elbklassiko. Das Ostderby wird jedoch von Krawallen überschattet.
Aue auf den Abstiegsrängen, Rostock und Cottbus weiter obendran. Und wir haben eine kleine Vorschau auf die Regionalliga.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie auch vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Tag.
Moin.
Ich euch nach einem ereignisreichen Ostfußballwochenende. Wie geht's euch?
Oh, ganz gut. So
weit. Ich hatte ehrlicherweise heute Morgen ein bisschen schlechte Laune, weil Frau krank, Kinder in den Kindergarten gefahren, Schnee draußen, kletschnass, Schnee im Schuh und in der Jacke. Es war asozial heute Morgen, aber jetzt bin ich wieder gut
ich
drauf.
Ich bin gestern Abend aus Berlin zurückgefahren, ich habe da Basketball gemacht, den Klassiker, den es auch im Basketball gibt, Berlin gegen Bamberg zum 130. Mal und bin da wirklich endorphinbeladen dann aus der Halle raus und dann bin ich wieder Zug gefahren und den Rest erzähle ich einfach nicht, weil war schon wieder zum Kotzen. Aber
Paddy, du darfst einfach immer nur noch Bahnthemen anreißen.
Ey, das ist wirklich irre, ne?
Ich hab, das ist wie mit Nachrichten, immer nur das Besondere erzählen.
For real, ohne Scheiß, also wenn ich jetzt so in der Navigator-App zurückblätter quasi, wann die letzte Zugfahrt war bei mir, die pünktlich gelaufen ist, da bin ich im Oktober oder so. Das ist echt schon gruselig. Aber machen wir heute nicht zum Thema, wie gesagt. Ich melde mich mal, wenn ich pünktlich war.
So nämlich. Dafür funktionieren wenigstens die Steckdosen nicht. So, ich begrüße aber hier erstmal den Mann, der heute am Wochenende vielleicht aus dem Stadion raus ist, auf den Schlitten gestiegen ist und zur Podcast-Aufnahme gefahren ist mit dem Schlitten. Hallo Alex Küpper.
Hallo Gregor. Und der Mann, der jetzt kommt, der erlebt einen Montagmorgen der emotionalen Extreme. Erst eine wunderschöne Stunde Ostfußball-Talk mit seinen Lieblingskollegen, dann Zahnarzt. Wir wünschen Paddy Fritsche jetzt schon gutes Durchhaltevermögen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich kann direkt daran anschließen mit meiner Vorstellung, denn bei uns heute im Podcast ist auch derjenige dabei, der mir seit 6 Uhr heute früh den Schlaf raubt, weil er pünktlich angefangen hat da mit Schneeschippen und seit 2,5 Stunden die gleichen 15 Meter beackert, genau vor meinem Fenster und mir richtig auf den Sack damit geht mit diesem Gekratze. Gregor Rühl, werde fertig.
Es gibt Dinge, die müssen gemacht werden.
Das ist richtig. Und ich will den Job auch nicht machen. Und ich bedanke mich da auch bei der Hausverwaltung für, dass sie da jemanden hinstellen. Aber 15 Meter und 2,5 Stunden, das sagen wir so, es geht bestimmt auch ein bisschen effizienter.
Ich hatte so einen kleinen Salzstreuer nur dabei.
Wahrscheinlich. Weißt du, so ein badreichen Haller einfach und steht da jetzt da und macht da so Salt Bay-mäßig die Straße entlang.
Was wirklich Wahnsinn ist, ganz Deutschland versinkt im Schnee. Und hier in Köln ist wirklich... Also gar nichts. Null. Hier kommt keine Flocke runter, wirklich nichts. Ich kann überhaupt nicht relaten. So, egal, jetzt.
Wir reden dafür hast du schon ein bisschen Karneval gefeiert, im FC-Trikot.
So ist es, am Samstag. Wir wollen einmal in unsere Basisthemen reingehen, Jungs. Es ist natürlich wieder, obwohl die unteren Ligen ja noch in der Testspielphase sind, weil sie jetzt irgendwie alle erst anfangen, beziehungsweise vielleicht fangen sie auch nicht an, wegen eben des Schneechaos. Es gibt trotzdem ein paar Themen, die uns über den Weg gekommen sind. Und ich möchte natürlich erstmal damit anfangen. Heute ist der 26. Januar und deswegen gratuliere ich dem Halleschen FC und Rot-Weiß Erfurt. Die habe ich nämlich letzte Woche unterschlagen bei dem Blog zum 60. Geburtstag. Gratuliere ich heute ganz herzlich und wahrscheinlich hattet ihr auch Gänsehaut, weil ich habe auch unter der Woche gelesen, der Hallesche FC hat am Sommer einen neuen Wurstpartner.
Da hatte ich Gänsehaut.
Da habe ich wirklich das, ja, Gänsehosen.
Also, aber es hat mich gefreut, weil es ist die Fleischerei Dietze und die kenne ich ganz gut natürlich aus Halle, weil meine Großeltern da Dauergäste sind.
Ferienjob oder was?
Gregor Rühl, kann ich mir richtig so ein Schlachthaus
als
auch so vorstellen, ey.
Als Tester.
So, weißt du, wie früher so 14 Jahre mit Schnauzbart, da so ein kleines, so eine kleine Mütze drüber, über der Oberlippe und dann ging's ab.
Ich fand gut, dass diese Meldung mit dem für mich einfach nur passenden Hashtag nur zusammen abgebunden wurde bei Instagram.
Das klingt so, als ob das jemandem sehr, sehr wichtig ist, diese Zusammenarbeit mit dem Wurstpartner, oder? Findest
du? Leute, wenn wir hier alle an der Wurst richtig abbeißen, dann können wir das zusammen schaffen. Paddy, du hast auf deinen vielen Bahnfahrten oder ja, wenn du unterwegs bist, ja auch immer viel Zeit, durchs ganze Internet zu surfen und hast uns letzte Woche einen schönen Insta-Kanal geschickt von einem kleinen Verein aus unserer Region.
Die Basis einfach nicht enttäuscht. Ich habe inzwischen das ganze Internet fast durch und bin ganz so in den letzten 3% auf die Sportgemeinschaft, müsste es heißen, auf die SG Berka gestoßen. Die zocken in Thüringen und sind da in ihrer Kreisliga aktuell auch wirklich souveräner Tabellenführer auf Platz 1. Ich glaube 42 Punkte und vor allem 60-6 Tore. Also die werden nicht mehr lange Kreisligist sich nennen müssen, sondern die werden aufsteigen höchstwahrscheinlich. Und die haben tatsächlich so einen Instagram-Account, das machen ja viele Vereine hin und wieder mal irgendwie durch irgendwelche Memes, Spieltagsankündigungen zu posten oder so. Aber ich muss echt sagen, beste Grüße nach Berka. Der komplette Account besteht aus Memes und nicht immer nur so diese Spieltagsankündigungen, sondern wirklich so Themen, mit denen jeder Kreisliga-Fußballer oder jeder Amateurkicker einfach irgendwo relaten kann. Und ich habe euch da ja eins in die Gruppe reingeschickt, wo auch wir quasi so als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf die Schippe genommen worden sind, auf eine super lustige Art und Weise, wenn es um das Thema Signal an den Trainer geben, wenn ich eingewechselt werden möchte, geht. Also gerne mal vorbeischauen bei der SG Berka auf dem Instagram-Account, die verwursten da, um im Halle-Sprech zu bleiben, alles und jedes Meme, so ziemlich auf deren Instagram-Seite, und ich fand es einfach überragend genial. Machen bestimmt andere Teams auch, wenn sich da Teams finden, gerne schreiben, gerne Nachrichten schicken, wo wir hingucken müssen, aber erstmal Props an die SG Berka, die hat das jetzt für mich so extrem auffällig gemacht die letzten Tage, fand ich geil.
Ja, wirklich sehr witzig. Außerdem auch witzig, ein Drittligist ist bei Sportsbible gelandet. Das ist so eine Instagram-Seite, die ja aus der ganzen Sportwelt immer kuriose, witzige, informative Videos postet und ist wirklich sehr groß. Paddy,
ja, ich glaube, das ist sogar die größte, meine ich, bei Instagram, die es so gibt. Ich glaube, 7,7 Millionen jetzt inzwischen Follower. Also ich glaube, ja, fast wie Küppi. Also das ist wirklich, naja, Goals.
Da kommen sie längst nicht ran.
Vielleicht nicht an das Engagement der Follower.
Immer weiter.
Nee, aber das ist schon das Größte, glaube ich, im Sport, wo du es irgendwo in Anführungszeichen hinschaffen kannst. Und die posten nicht nur Profis, sondern auch eben auch lustige Amateurvideos. Und die haben ein Video gepostet, habe ich jetzt gesehen, von Einfach Energie Cottbus. Das ist, also Energie Cottbus, Props an der Stelle 2.0, die haben es zu Sportsbible geschafft, besser gesagt King Manu, und zwar wurde der gefilmt von einem Fan von der Tribüne, wie der quasi eingewechselt worden ist, und King Manu läuft dann auf den Platz gegen Saarbrücken, das Spiel läuft weiter und eine Sekunde später pfeift der Schiedsrichter ab und man sieht so King Manu richtig an, wie angepisst er ist. Der steht dann da, wedelt dann so mit den Armen so, oh ey, so eine Scheiße, weißt du, warum wurde ich jetzt überhaupt noch eingewechselt?
Ja, weil auch die Leute, die ihn filmen, sind auch total am Feigsten, weil die den halt, dass sie ja mit Absicht machen, weil die ja wissen, okay, das Spiel geht eh nicht mehr lang und die zoomen so auf den Rand.
Das ist echt so.
Naja, die Frage ist ja, ist er danach duschen gegangen oder hat er sich einfach so wieder
umgezogen? Andere Frage, die ich hatte, ist, eingesagt für 3 Sekunden.
Ich wollte gerade sagen, das wäre meine Frage gewesen. Kriegst du jetzt anteilig Auflaufprämie dafür bei Energie Cottbus?
Ja, sicher.
Also, boah, also als Berater würde ich drauf bestehen. Als Cottbus würde ich mir sagen,
also, wenn das Spiel angepfiffen wurde, dann hast du Spielzeit. Fertig aus.
Ja, klar. Also das habe ich mir zuerst gedacht. Und das Video ist halt bei Sportsbible dann entsprechend gepostet worden. So, ja, hier, wenn du eigentlich richtig motiviert bist und Bock hast und dann der Schiri so bla bla bla. Also es hat mich amüsiert. Und ich habe wirklich zweimal hingucken müssen, bis ich gecheckt habe, warte mal, das ist doch Ostfußball. Bin ich hier bei Sportsbible? Ja, doch, es ist Sportsbible.
Ja, das ist unser
Pädagogik. Ich spüre viel.
Ja. Außerdem spürst du auch, wenn du Nachrichten zugeschickt bekommst von der Basis, und da hast du auch noch was bekommen Richtung Ehrenamt.
Ja, also steckt da mit drin tatsächlich. Ich habe eine Nachricht bekommen von Adriana, an uns drei adressiert. Hey Paddy, ich schreibe dir im Auftrag meines instalosen Freundes. Danke fürs Lesen, freuen uns über eine kurze Antwort. So, jetzt kommt der instalose Freund, Männer. Servus Paddy, ich bin Christian Hirse, 36 Jahre jung, ursprünglich aus Südthüringen und seit 5 Jahren im Raum Landshut zu Hause. Euren Podcast Im Osten geht die Sonne auf verfolge ich mit größter Begeisterung. Als Fan des Ostfußballs von der Kreisliga bis zur Bundesliga ist es mein Wochenhighlight. Selbst der Montag wird dadurch erträglicher. Erstmal Dankeschön. Gregor bald die Faust. Mein Herzensverein ist und bleibt aber der RWE. Beeindruckend, was Vater und Sohn Gerber dort aufgebaut haben. Punkt. Kann man, denke ich, mal so stehen lassen. Hoffentlich klappt's bald mit der Drittliga-Rückkehr. In Bayern unterstütze ich Wilzing und Hankofen. Das muss jetzt Küppi sagen, wo das liegt und was das ist Hankofen, und ob das existiert.
Das existiert, ja. Mehr Infos kriegst du von mir dazu nicht, ehrlicherweise. Da bin ich komplett blank.
Das reicht mir auch schon. Das ist auch Beweis genug. Toll, wenn solche Dorfclubs dennoch die Regionalliga stemmen können. Nachdem ich nach einigen Abläufen nun die Schuhe an den Nagel gehangen habe, trainiere ich die zweite Herrin der DJK Altdorf. Da haben wir unseren ehrenamtlichen Partner mit dabei, denn auch die zweiten Herren müssen irgendwo trainiert werden. Überragend. Liebe Grüße an Gregor und Küppi. Macht genauso weiter. Ihr seid eine echte Bereicherung fürs MDR-Programm. PS, wäre ein Autogramm von euch möglich? Da kümmern wir uns drum, dass irgendwie Gregor, Namen kannst du schreiben, oder? Weil du guckst gerade so überrascht.
Naja, müssen wir erstmal Autogrammkarten von uns dreien machen.
Wir schicken ein Bild von uns aus Oberhausen.
Hast du keine in der Schublade oder was? Genau, Oberhausen.
Wir nehmen was so aus Oberhausen. Ja, also Christian oder ja, Adriana. Stimmt. Ich muss das ja Adriana schreiben. Vielen, vielen Dank und Christian, beste Grüße. Wir kümmern uns darum. So, jetzt haben wir ein paar Mal Thüringen gehabt, Gregor. Wir haben aber auch noch Sachsen-Anhalt, ne?
Ja, der Fußballverband Sachsen-Anhalt, der ist ja eigentlich hier Stammgast in dieser Rubrik. Und deswegen habe ich den jetzt auch mal wieder aufgenommen. Die rufen mit dem Konzept Mädchen für den Fußball die Kreis- und Stadtfachverbände dazu auf, mindestens einmal im Jahr einen Aktionstag für den Mädchenfußball zu machen in der Region. Quasi um durch vielfältige Veranstaltungsformen neue Impulse für den Mädchenfußball zu setzen und durch Vereinsangebote eben diesen Mädchenfußball sichtbarer zu machen, finde ich eine gute Sache, denn Fußball gilt immer noch so ein bisschen eigentlich als Jungssport und Ist es eben nicht. Es ist ein Sport für alle und finde ich gut, wenn sowas gefördert wird. Und dann schließe ich auch die nächste Meldung an, die ich hier mit aufgenommen habe. Und zwar wird das Heimspiel der Frauen des FC Karlsruhe Jena gegen den Hamburger SV am 15. März ein sogenanntes Highlight-Spiel sein. Eigentlich ist natürlich jedes Spiel der Frauen des FC Karlsruhe Jena ein Highlight-Spiel, aber das ist hier nochmal besonders gehighlightet. Und zwar werden bei dem Spiel sämtliche Tickets nur 2 Euro kosten, statt normalerweise 12 Euro. Damit eben ein paar mehr Leute ins Stadion kommen. Der Zuschauerschnitt ist noch nicht so hoch bei den Frauen von Jena, aber die haben es durchaus nötig, denn sie sind leider auf dem letzten Tabellenplatz und haben ein paar Punkte und Unterstützung nötig. Jetzt am Wochenende ist das Spiel gegen Wolfsburg wurde abgesagt. Also sie haben ein Spiel weniger.
Aber ist doch geil.
Können das alles auch noch schaffen. Also aber
für 2 Punkte.
Geht mal dahin und unterstützt
für
die.
Für 2 Euro da Fußball gucken zu können. Erste Bundesliga, der große HSV ist da. Also ab die Post.
Ja, und vor allem auch wichtig, ne? Also ich meine Hamburg als so Aufsteiger, also das ist auch dann ein so-called 6-Punkte-Spiel, über die wir heute noch einige Male sprechen werden, habe ich so das Gefühl. Deswegen, also wer da Kapazität hat, sowohl zeitlich als auch monetär für die 2 Euro, ich glaube, das ist einfach mal angebracht. Und der 15. März ist auch ein Datum, hoffentlich, ich bete für uns alle, die es hören, hier mit beteiligt sind, für jeden Menschen, ist da auch schon ein bisschen Frühling und ein bisschen besseres Wetter. Da kann man sich wieder mal ins Stadion setzen für 2 Euro.
So nämlich. So, und eigentlich mache ich ja hier immer abschließend die Rubrik mit den Vereinsnamen. Die habe ich heute aber mal ausfallen lassen, weil ich diesen Platz hier was anderem widmen möchte. Und zwar ist ja morgen der 27. Januar, also Tag der Auschwitz-Befreiung. Und auch der deutsche Fußball gedenkt an diesem Tag, und zwar mit der Nie-Wieder-Initiative allen Verfolgten, Deportierten, Ermordeten. Und ja, ich finde, das ist immer so ein ganz guter Zeitpunkt, da eben auch ja, im Nationalsozialismus der Sport dazu genutzt wurde, politische Ideologien zu verbreiten. Also Fußball ist eigentlich nie politisch neutral. Vereine sind qua ihrer Organisation demokratische Einrichtungen, also hochpolitisch. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen sich informieren, ein bisschen sich bilden, einfach mal im Stadion darauf achten. Jetzt in der Bundesliga am Wochenende gab es da wieder einige Aktionen, wo Vereine darauf aufmerksam gemacht haben mit Bannern oder mit Trikots oder T-Shirts. Und wenn ihr bei euren Vereinen mal ein bisschen die Augen aufhaltet, dann gibt es da sicherlich auch verschiedene Aktionen. Ich weiß, dass hier in Köln macht der FC da einiges. Die Fanprojekte sind da mal herauszuheben. Und ja, ist ein guter Tag, um einfach mal ein Zeichen zu setzen für Miteinander, für Erinnerungskultur. Und das soll ja auch hier in unserem Podcast Platz finden.
Also wer da Interesse hat, man kann die auch kontaktieren, diese Initiative Nie Wieder. Ich habe da jetzt vor ziemlich genau einem Jahr gedreht im KZ Dachau, weil sich das Ganze da halt zum 80. Mal gejährt hat. Da haben wir damals einen Beitrag drüber gemacht. Und die sind da immer sehr aufgeschlossen, in alle Richtungen da zu unterstützen oder zumindest in den Austausch zu gehen. Das dazu. Und was du gerade gesagt hast, Gregor, Fußball ist nie unpolitisch, sondern wird gerne instrumentalisiert und missbraucht, um das eigene Image aufzupolieren. Ich glaube, diese Debatte wird uns wieder bevorstehen, nachdem jetzt Oke Göttlich als DFB-Vizepräsident, also nicht als Sprecher von St. Pauli, sondern als DFB-Vizepräsident gesagt hat, wir müssen darüber diskutieren, ob wir die WM 2026 boykottieren, nach all dem, was Donald Trump da veranstaltet und nach all dem, was in den USA abgeht. Vor dem Hintergrund natürlich Grönland, auch vor dem Hintergrund, dass ICE jetzt zum zweiten Mal einen US-Amerikaner bzw. einen US-amerikanischen Bürger bzw. Bürgerin erschossen hat, wird diese Diskussion kommen. Und ich höre jetzt schon wieder dutzendfach und hundertfach und tausendfach, Fußball hat doch mit Politik nichts zu tun, Fußball soll sich da raushalten. Und das muss man einfach von vornherein ablehnen, weil das stimmt nie und nimmer. Und das ist völlig klar, wenn Donald Trump den FIFA-Friedenspreis überreicht bekommt,
ist das Ganze
so dermaßen hochpolitisiert und dann wird der Fußball natürlich als Bühne missbraucht, um sich da selber zu präsentieren vor der Weltöffentlichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass wir deswegen boykottieren müssen, aber die Diskussion, die ist zumindest zulässig.
Und die wird auch dann zu gegebener Zeit, denke ich mal, auch dann an uns nicht vorbeikommen. Und dann ist das dann auch in dem Punkt genauso in Ordnung. So, Gregor, wollen wir ein bisschen über Fußball reden? Weil noch müssen wir es noch nicht.
Ja, das machen wir sehr gerne. Wir gehen mal in die Bundesliga rein. Union hat ja zu Hause gegen Borussia Dortmund gespielt. Unter der Woche gab es eine Geburtstagsparty, weil, wie gesagt, auch 60 geworden. Gab einen Festakt und am Vorabend schon vor dieser Geburtstagsparty große Pyro-Aktion, Fackeln am Stadion. Da wurde symbolisch eine Zündschnur gebildet zum Luisenhain und dann gab es da am Ufer der Dahme nochmal Feuerwerk und Banner etc. Beim Festakt hat es dann auch ordentlich Party gegeben. Christopher Trimmel, Union-Legende, hat da live seinen Vertrag verlängert. Also da war ordentlich was los.
Also A, finde ich es überragend, dass der einfach noch eine Saison dranhängt, dann musst du halt immer noch sagen, er hat eben immer noch diese extreme sportliche Wichtigkeit, gerade auch für einen Steffen Baumgart einfach, der halt so bei allem Respekt runtergebrochen oder sagen wir mal so, paraphrasiert die Spielidee, Flanken, so jetzt ganz, ganz runtergebrochen auf ein Wort. Ne? Und du hast halt mit Trimmel einfach jemanden, der kann vor allem flanken, so und dann noch so dieses... Ich fand's geil. Also das so richtig schön da so inmitten dieser tönenden und johlenden Fans und überragend geil.
Der ist einfach ein guter Typ. Ich war bei der letzten DFB-Pokalrunde in der alten Försterei und da haben die gegen Bayern ja gespielt und nach dem Spiel in dieser Mixed Zone kam irgendwann Harry Kane dann raus. Weil er ein Interview gegeben hat und die Journalisten haben sich natürlich sofort auf ihn draufgestürzt. Da war eine Riesentraube von 30 Leuten um ihn rundherum und ich stand irgendwie so ein bisschen hinten und hab's beobachtet. Und auf einmal kam aus so einer Tür links Christopher Trimmel raus in Badelatschen und Socken, der da ganz gemütlich lang schlurft und irgendwie einen Kollegen abgeholt hat, den er da, glaube ich, mit in die Kabine geholt hat. Also der ist irgendwie sehr, sehr lässig und
korrekter Typ. Und vor allem ist der auch so Volksheld und das musst du erstmal hinkriegen bei mehreren Vereinen. Der kommt ja von Rapid, da habe ich ja so meine große Emotionen und meine Kontakte und so und bin häufig dort. Und als ich das Europapokalspiel kommentiert habe für Rapid gegen Jourgarden Conference League jetzt letztes Jahr, da war er für den französischen Sender, der dort die Rechte hat, ich glaube Canal Plus oder so, als Experte mit dabei, weil Union da nicht gespielt hat. Und entsprechend durfte er auch quasi so mitten in der Saison von Union quasi runterfliegen nach Wien von Berlin aus. War da Experte und dann ist der reingelaufen, das erste Mal so zur Platzbegehung, Trimmel, und stand vor dieser Westkurve. Das Stadion ist ausgetickt, das war eine Stunde 40 oder so, 50 vor Anpfiff überhaupt. Und das Ganze, da ist alles schon auseinandergeflogen, weil Trimmel mal kurz so aus dem Mundloch Kuckuck gemacht hat. Und dann so, weißt du, das war irre. Der konnte im Prinzip seine Expertenfragen so da unten gar nicht so beantworten. Und der stand da so angebunden an der Seitenauslinie mit dem Mikrofon in der Hand und wurde eigentlich so weggeweht von diesem Wind, der von den Tribünen reingetragen worden ist. Das ist ein Standing. Und also das ist was Romantisches, ja. Einfach. Finde ich geil.
Guter Mann, bleibt Union und der Bundesliga erstmal noch ein bisschen erhalten. Man weiß ja immer nicht so richtig, wie lange die dann die Verträge verlängern. Darüber wird so ein bisschen, das wird immer nicht so richtig gesagt nach solchen Verhandlungen. Aber er bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen dabei. Ja, gab auch eine große Choreo beim Spiel, vorm Spiel. Union auch im Sondertrikot tatsächlich, aber konnten sich nicht selber beschenken bei diesem Spiel. Ich war ein bisschen enttäuscht, ja. Ehrlich gesagt, weil ja. Union ja eigentlich ganz gut drauf zurzeit. Muss natürlich sagen, Borussia Dortmund wahnsinnig effektiv, auch ordentlich Spielglück mit dabei. Standards haben nicht gezündet, auch sehr große Stärke bei Union. Jetzt ist man auf Platz 9. Ich weiß nicht, was glaubt ihr, was ist drin bei Union diese Saison? Also die sind 8 Punkte Rückstand auf Platz 6, 9 Punkte Puffer auf Platz 16. Boah. Wo geht's hin?
Also ich glaube, es bleibt genau da. Und ich glaube, das ist perfekt so. Also es ist, ist auch also okay, das ne? ist, oder? Also natürlich sind die Ansprüche gewachsen und man hat unfassbare Dinge erlebt und das ist ja überragend. Das gönne ich auch jedem Fan, das mal irgendwo zu erleben in seiner Fanlaufbahn, dass dein Verein, der eigentlich Regionalligist war, dann Drittligist war, nach der Umstellung plötzlich dann Champions League spielt. Also, come on. Also, da war ja mehr geht voll. Nicht. Und
ich glaube, die sind so ein bisschen geerdet, ja, einfach so, ne? Nach diesen Wahnsinn.
Und ist es vielleicht nicht auch, weiß nicht, wie du das siehst, ist es nicht vielleicht auch umso wertvoller, dass das vielleicht so diese zumindest mittelfristig einmalige Sache bleibt oder war?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, man war auf einem wahnsinnigen Höhenflug, hat da fantastische Zeiten erlebt, ist auswärts gefahren, hat das Olympiastadion ausverkauft. Und jetzt ist man aber, ja, hat sich wie gesagt so ein bisschen geerdet. Ich finde, Steffen Baumgart macht das mittlerweile auch sehr gut. Also der hat auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, er wird gern sauer sein auf, aber kann er gar nicht, weil er hat ein super Team gesehen. Aber Borussia Dortmund war halt einfach besser.
Was sagst du zu der Aussage von Steffen Baumgart, dass es ihm übelst auf den Zeiger geht, wenn Spieler nicht jubeln, weil sie gegen den Ex-Verein getroffen haben? Das war wieder so eine Peak.
Finde ich auch gut. Typisch Steffen Baumgart-Manier.
Was sagen Sie dazu?
Es gab ja wohl von ja, es gab ja wohl auch irgendwie so vom Stadion, irgendwie als diese Nummer da mit Emre Can war, gab es so ein paar Rufe, da wurde er auch drauf angesprochen, da meinte er auch so, was, wie? Nee, da habe ich nicht mitbekommen. Ich kann doch jetzt auch hier auf alles reagieren, was hier passiert im Stadion. Also ich muss mich auf den Sport konzentrieren. Finde ich auch ganz gut, wie er das immer so abbügelt. Also Steffen Baumgart, guter Mann, Union, wenn sie so weitermachen, können sie, glaube ich, zufrieden sein mit ihrer Leistung. 60. Geburtstag wäre natürlich schön gewesen, hätten sie sich ein bisschen beschenkt, aber so ist es eben. Ja, Borussia Dortmund musste danach nach Hause fahren und lange Autofahrten, hast du auch letzte Woche gesagt schon, Paddy, kann man immer ganz gut nutzen, um in die ARD-Audiothek reinzusliden. In der ARD-Audiothek kann man unseren Podcast hören, aber auch ganz viele andere Sportpodcasts und auch nicht nur Sportpodcasts, sondern natürlich auch thematisch weitergreifende Formate. Und deswegen sei hier an der Stelle mal darauf verwiesen, klickt euch da mal durch, ist eine gute Nummer. So, genau. Wir wollen nämlich über den El Clasico sprechen. Der hat am Wochenende stattgefunden und da ist ja wirklich einiges zu bereden. Freunde, wir wollen aber einmal anfangen und über uns reden.
Eigentlich natürlich wollen wir so einen Podcaster gerne machen.
Eigentlich wollen wir es nicht. Nein, eigentlich wollen wir es nicht. Es geht um unsere nicht vorhandene, wiederholt bewiesene Fußballexpertise. Wir haben nämlich alle drei mal wieder falsch getippt. Paddy hat 3-2 getippt, Köpi hat 3-1 getippt. Ich habe 2-1 getippt, also alle Sieg. Magdeburg und Dynamo hat uns eines Besseren belehrt. Wir haben gesagt, das geht so nicht weiter. Wir hatten das ja schon mal. Wir erinnern uns ans Gerber-Gate, als wir bei Erfurt alle daneben gelegen haben und der Trainer uns ja auch fehlendes Fußballwissen unterstellt hat. Völlig zu Recht.
Schöne Grüße an der
Stelle. Wir haben uns jetzt aber was überlegt, was... Liebe Grüße an der Stelle, was wir, wenn sowas nochmal eintritt, was wir dann machen, Paddy übernimmt.
Ja, genau. Und zwar wollen wir da irgendwie wenigstens was Gutes draus machen. Auch das vollkommen zu Recht und haben uns überlegt, wir werden immer Geld spenden in die Stadt hinein, die wir quasi umgegrätscht haben im Podcast. In dem Fall quasi jetzt Dresden, weil die ja gewonnen haben gegen Magdeburg und ich habe uns da einen Verein ausgesucht. Wir spenden jeweils pro Person 15 Euro an den Sonnenstrahl e.V., das ist ein Verein in Dresden, der sich um das Wohl von krebskranken Kindern und deren Familien kümmert und die sozusagen während der kompletten Krankheitsphase bestmöglich betreut durch verschiedene Angebote. Und weil wir nicht so sind, reichen wir das quasi auch für Erfurt nach, da lassen wir die Region aber ein bisschen größer und wir werden pro Person 15 Euro spenden, eben auch aufgrund der Aktualität, aufgrund des heutigen Tages, aufgrund des morgigen Tages an die Gedenkstätte Buchenwald für die Gedenkarbeit, die dort geleistet wird jeden Tag gegen das Vergessen. Das heißt, das sind unsere ersten beiden Spenden. Und sobald es wieder mal vorkommt, dass wir drei in unserer Tendenz alle falsch liegen, dann suchen wir uns in der jeweiligen Stadt, die uns eines Besseren belehrt hat, wieder irgendeine gemeinnützige Organisation aus und werden entsprechend unsere mangelnde Expertise zumindest mit einer Spende verknüpfen, dass es trotzdem irgendwas Gutes hat.
Unterstützung durch Ahnungslosigkeit.
Du, es braucht nicht immer ein Claim. Kippi, lass es einfach mal so stehen.
Man kann auch.
Es braucht nicht alles ein Claim.
Man kann aus allem was Positives machen.
Nein, aber das ist so die Idee. Und beste Grüße nach Dresden und nach Erfurt. In Dresden kann ich sagen, da kommen ja auch, sagen wir mal, so, was so Instagram bei mir angeht, sehr, sehr viele Leute her, die mich da irgendwo verfolgen und da Teil meiner Family sozusagen sind. Habe ich auf die Fresse gekriegt. Mit einem Zwinkern, aber habe ich auf die Fresse gekriegt, ja. Also wirklich, DMs waren voll, sagen wir mal so.
Ja, gut, aber es ist halt, Fußball ist halt immer von hinten erzählt. Dann posten die Leute dann durch diese Tipps, unter diese Tipps da drunter. Ja, siehst du?
Ich finde sowieso, ich finde so, Ergebnisse tippen ist eigentlich das. Der allergrößte Schwachsinn im Sport generell, weil das funktioniert nie.
Nie würde ich vielleicht nicht sagen, aber ja. Es kam natürlich,
muss was aber funktioniert sagen, eine ganze
ist Menge zusammen, ne? Also die Pfostentreffer vom 1. FC Magdeburg in der ersten Halbzeit, wie die Tore fallen für Dynamo, der Reimann
tue ich nicht. Ich wollte nur aber ich muss sagen, so doch ich muss ich muss auch reinschlagen in die Kerbe, weil da haben wir einen Dynamo-Fan geschrieben, der mir dann so sagte, Paddy, das hättet ihr aber echt mit ein bisschen Fußball-Expertise wissen müssen. Also die Statistik, die ist doch eindeutig. Da habe ich gesagt, Junge, ich kann dir auch 10 Statistiken hinlegen, die wir im Magdeburg gesprochen haben.
Also wirklich, also gut, wir müssen jetzt hier weitermachen. Wir werden das jetzt alles analysieren, um mal diesen Übergang hinzubekommen ins Stadion rein. Wir werden natürlich über alles rundherum auch noch sprechen, auf den Rängen und unter den Rängen, was da so auch an schlimmen Sachen passiert ist. Aber um da jetzt mal mit reinzukommen, haben wir uns von jemandem, der mittendrin war, mal so eine kleine Einschätzung, mal einen kleinen Bericht geholt aus dem Stadion. Und zwar war dein lieber Vater, ja. Alex, Hansi Küpper, Reporter und Kommentatorenlegende, hat das Spiel kommentiert und hat uns in einer knackigen Sprachnachricht mal so ein bisschen alles zusammengefasst und das hören wir jetzt.
Jo, ich habe mich richtig gefreut, dass ich den Elbklassiko kommentieren konnte. Mit Sicherheit eins der aufregendsten und spannendsten Spiele im deutschen Fußball und dann auch in dieser Konstellation für Dynamo-Fans natürlich eine ganz besondere Zeit, wenige Tage nach dem 4. Todestag von Dixi Dörner. Am Tag vor seinem 75. Geburtstag. Dynamo hat viele Helden. Dixi Dörner ist sicherlich der größte. Die Stimmung war am Anfang überwältigend, Choreo, natürlich auch Pyro, ohrenbetäubend das Ganze. Dann wurde es irgendwie ruhiger und ich glaube, es hat mit den Vorfällen zu tun gehabt, von denen ich im Stadion überhaupt nichts mitbekommen habe, die jetzt natürlich viel diskutiert werden. Rein sportlich glaube ich, war es für Dynamo ein extrem wichtiger Sieg. Der zweite hintereinander mit einer Mannschaft auf vielen Positionen neu besetzt. Fast alle Neuzugänge schlagen ein. Das ist richtig wichtig gewesen. Und beim 1. FC Magdeburg muss man, glaube ich, sagen, ja, er hat ein bisschen Pech gehabt mit den beiden Alu-Treffern. Er war aber auch überrascht, wie mutig Dynamo Dresden das Ganze angegangen ist. Dynamo in der Anfangsphase das klar bessere Team. Und unterm Strich glaube ich, dass Thomas Stamm auf einem guten Weg ist, die Kurve zu kriegen. Und ich glaube, dass der 1. FC Magdeburg unterm Strich auch einfach zu stark ist, um nochmal ernsthaft in Gefahr zu kommen. Wir sind gespannt.
Ja, vielen Dank, liebe Grüße, lieber Hansi, an der Stelle. Das, und ja, und ganz liebe Grüße. Auch liebe Grüße. Vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Ich würde gerne anfangen mit dem Sondertrikot. Und zwar habe ich einen schönen Beitrag gesehen von Uwe Karte, der für dieses Trikot oder ja für diesen Anlass mit Ralf Minge und dem Sohn von Dixi Dörner auf dem Friedhof war und die begleitet hat und interviewt hat und nochmal so ein bisschen diese Wichtigkeit dieses Charakters, dieses Spielers für den Verein herausgestellt hat. Also 558 Pflichtspiele unerreicht und legendär für Dynamo. Auch die Wichtigkeit dieser Stiftung und man hat das irgendwie daran gesehen. Erstens sind ja alle Fans auch in Schwarz angereist. Das war ja vorher die Ansage. Und das Trikot war halt direkt ausverkauft und ist direkt in die neue Auflage gegangen. Das sieht auch wirklich
sensationell aus, muss man sagen. Brutales Teil. Also so ein edles Teil, komplett schwarz mit diesem strahlenden Dynamo-Logo als einzigem Lichtblick. Also ist schon richtig.
Ich finde allgemein, was da der Ausstatter, um die Marke jetzt nicht zu nennen, und die Jungs und Mädels aus dem Fanshop bei Dresden, die dafür hauptamtlich oder Hauptverantwortung tragen, dieses Jahr gemacht haben mit diesem Meißner Porzellan-Look, finde ich sowieso brachial. Und das ist, und auch diese ganze Vorstellung dieses Trikots war dem absolut würdig, wo Ralf Minge da in so einem Raum sitzt, ne, abgedunkelt, und dann auch schön Toni Menzel als alte, als junge Generation und Stefan Kutschke als alte Generation sozusagen, die dann stellvertretend für die komplette Mannschaft dann im Stadion abgelichtet worden sind und das Trikot übergeben bekommen haben. Also absolutes Vollbrett. Ich habe eine Anekdote zu Dixi Dörner, die ich nie vergessen werde, was vor allem an meinen Eltern liegt. Ich war, das war 2008, glaube ich, war ich in so einem Dynamo Dresden Ausbildungstrainingsferienlager, bliblablub. Und ne, ich war ich 11 Leider Jahre erfolglos. Jung. Bitte?
Leider erfolglos.
Leider muss ich nach wie vor mit Podcast mein Geld verdienen und habe es nicht so Profifußball geschafft. Ja, also, und Dixi Dörner war da Trainer. So, und ich mit 11 Jahren, ne, bei aller Liebe, sehr, sehr wenig Assoziation gehabt zu Dixi Dörner. Und ich habe einen kompletten Nachmittag mit dem in der Sandgrube verbracht. Ne, also wirklich schön Torwarttraining nach links und nach rechts gehechtet und hin und zurück. Und ich habe das dann am Abend am hab's dann am Abend dann meinen Eltern erzählt und habe da erst begriffen, wer da eigentlich gerade im Training war, weil er war nur diesen einen Tag da. Und meine Eltern sind am Telefon, das sind keine Hardcore-Fußball-Fans. So, und meine Mama, wenn überhaupt, war meine Mama immer so Magdeburg-Fan früher als Kind, weil sie so Jürgen Sparwasser total cool fand, irgendwie so historisch. Und meine Eltern sind ausgetickt am Telefon, als ich denen erzählt habe, dass ich mit Dixi Dörner Torwarttraining gemacht habe. Und ich habe da erst so begriffen quasi für die Generation, was das für eine Bedeutung hatte, und war dann quasi so auch dann im Nachhinein so extrem angezündet. Und das hat sich so eingebrannt, dieses Training entsprechend deswegen, weil ich weiß, wie meine Eltern da reagiert haben, was das einfach für eine Koryphäe ist.
Schöne Geschichte. Ja. Mega cool. Ja, also wirklich sehr, sehr emotionale Nummer, schönes Trikot. Und wir gehen jetzt mal auf die Ränge und das machen wir natürlich immer mit unserer kleinen Rubrik.
Ostkunst.
So, Paddy, du bist ja immer sehr empfänglich für, wenn es brennt auf den Rängen und wenn da sonst auch irgendwas passiert. Was sagst du denn zu dem, was die beiden Kurven da geliefert haben zum Elbklassiko?
Ja, brutal. Also im positivsten Sinne direkt die Klammer drum, alles, was im Block stattgefunden hat und was nicht irgendwo anders hingeschossen worden ist oder hingeflogen ist, oder das ist der wichtige Trenner, den man machen muss an der Stelle. Aber rein die Choreos an sich und so wie ich eben Fußballkunst oder ich glaube, das geht euch ja genauso, verstehe, Pyrotechnik als Teil einer Choreografie, Darbietung im Block, sowohl zu Hause, ne, du hast es ja so Regencapes im Magdeburger Block U, also so bei so blau und weiß und dann genauso
so, vier Ecken, so
Schachmuster und dann FCM unser Leben, so haben wir das gewollt und ja, Pyrotechnik.
Also eine ja. Zeile aus dem Fangesang, den sie auch dann während der Choreo die ganze Zeit gesungen haben, war schon, ja, war schon sehr eindrucksvoll. Ungefähr ja. Alle Pyrofackeln, glaube ich, aus ganz
Sachsen. Die haben jetzt erstmal Leerstand. Also das ist erstmal, also der HFC zum Beispiel, der kann Saisonauftakt jetzt nicht mit Pyro feiern, weil es ergibt gerade nichts. Es ist gerade einfach, alles alle. Und auf der anderen Seite, Dynamo Dresden finde ich immer krass, was die für Künstler, ja,
also
irgendwo in den eigenen Reihen haben, die halt wirklich krass gut malen und sprayen können irgendwie. Also da ja auch mit einer Blockfahne und dann natürlich auch dann Pyrotechnik, das eher ein bisschen, das habe ich glaube ich schon mal in den ersten Folgen irgendwo hier gesagt, dass ich ein riesen Fan davon bin, wenn du Rauch hast in Kombination mit Blinkern. Das gefällt mir, also das ist einfach, wie gesagt, wenn es im Block bleibt, finde ich das einfach extrem geil. Und was war denn das? War so ein Ritter, glaube ich, auf einem Pferd sozusagen, der heilige Dynamo quasi wieder, der da irgendwo so einen Magdeburger, so einen anderen Ritter besiegt, der einen FCM-Schal umhat. Also
mit der Botschaft Sachsen regiert dazu. Es gab ja dann auch, da mal die Frage an dich, Küppi, hattest du sowas schon mal? Es gab ja sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit vor allem dann so Unterbrechungen, weil halt man nicht so viel gesehen hat auf dem Spielfeld. Hast du schon mal als Kommentator, dass du so eine Zeit überbrücken musstest? Und wie macht man das am besten?
Boah, da erwischst du mich jetzt gerade. Ich glaube, dass ich mal so richtig lange überbrücken musste, kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ich weiß, dass wir irgendwann mal in Jena gesendet haben, ohne dass das Spiel stattgefunden hat. Und da haben wir im Grunde eine Viertelstunde Sendung gemacht, so ins Leere, ohne Fußball. Da musst du natürlich ein bisschen improvisieren, aber dass wir mal wirklich lange Spielunterbrechung hatten, oh fuck, wahrscheinlich kommt mir heute Mittag irgendwas und das wäre eine geile Geschichte gewesen, aber gerade fällt mir nichts ein tatsächlich. Aber,
nö, aber alles gut, aber du sagst dann einfach, einfach loslabern, man kann ja eh nichts anderes machen. Und
naja, es ist dann, oft ist es ja so, dass es dann wirklich irgendwo ein Thema ist, ne? Und ich bin auch immer Verfechter davon, da nicht irgendwelche Beiträge oder so zu spielen, sondern dann da zu bleiben, weil das interessiert ja die Leute, was passiert da, wann geht's weiter, geht's überhaupt weiter, das ist ja richtig spannend immer. Und dementsprechend eigentlich auch dankbar zu füllen. Also du kannst es nicht zutexten, weil so viel passiert dann da halt nicht in einem Stadion, in dem der Ball nicht rollt. Aber so im Ping-Pong mit dem Interviewreporter unten am Spielfeldrand, da musst du übrigens tatsächlich mal. Da war ich allerdings nicht Kommentator, sondern Interviewreporter und war immer auf der Suche, da irgendwie ein bisschen was ranzukriegen, um den Kollegen oben zu entlasten, als mal ein Spiel mit Verspätung und Verzögerung angepfiffen wurde. Aber dann ist es eigentlich ganz cool, dann kannst du unten ein bisschen dafür sorgen, dass aktuelle Infos rankommen. Und von oben kannst du es ein bisschen einordnen lassen. Und wenn du dann so ein Ping-Pong spielst, dann geht tatsächlich auch mal so eine Viertelstunde oder so relativ zügig ins Land. Und es war trotzdem für alle irgendwie unterhaltsam.
Ja, Paddy, du hast
ja, weil so ich natürlich den Kollegen Küpper beneide. Das ist natürlich, im Fernsehen ist das natürlich einfach. Ich hatte 8,5 Minuten Unterbrechung, Pyrotechnik, DFB-Pokal letzte Saison, Darmstadt, Dynamo Dresden, Audio, Vollreportage war ich schon drauf quasi komplett. Das heißt, ich habe um mein Leben geredet. Ich habe 8,5 Minuten um mein Leben geredet und hatte niemanden, der mir mal von unten mal einen Tischtennisball hochrotzt, sondern ich musste da wirklich gucken, dass ich da 8,5 Minuten...
Hat der Mann irgendwann seinen Einkaufszettel vom Wochenende vorgelesen.
Kalender vorgelesen. Aber ich sag mal so, das Spiel war sowieso überragend. Ich habe auch nur positive Erinnerungen dran und es hat auch einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann, klar, dann fängst du, sage ich mal, eher an, halt, du kannst halt beschreiben dann, ne? Und dann habe ich so parallel versucht, so meine ich meine Erinnerungen. Du rekapitulierst natürlich dann häufig auch mal, ne, was so im Spiel passiert ist, dann fängst du an zu beschreiben und dann erzählst du dann hier und dann noch vielleicht nochmal eine Geschichte zum Thema Fankultur, weil das dann doch ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd dann vielleicht ist und du dann eben über gewisse Sachen auch sprechen kannst in den Darmstädter und Dresdner Reihen, die sozusagen vielleicht dann nicht jeder so auf dem Schirm hat, aber ich habe da um mein Leben geredet Und auch, was auch richtig wild war, war Aufstieg Dynamo Dresden in Mannheim. Dann mit Pferden, ne, auf dem Rasen und so, da habe ich ja auch Audio kommentiert. Da fängst du auch an, Sachen zu beschreiben, wo du denkst, was rede ich denn hier eigentlich? Da sind Pferde, ja, sind Pferde auf dem Rasen. Ja, okay, dann erzähle ich das halt. Und das war ja auch übelst lang unterbrochen, das Spiel. Aber da ist so viel passiert, da war es relativ easy.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja richtig dankbar, weil da musst du dir nichts aus den Fingern saugen. Da erzählst du einfach, ja, es sind Pferde auf dem Platz und dann trägt sich das.
Ja, und dann ist das eigentlich Story für sich selber, ja.
Sehr gut.
Schöner kurzer Einblick in Ausnahmesituationen eurer Arbeit, finde ich gut. So, jetzt wollen wir aber mal wirklich ins Sportliche rein. Es war ja quasi die Rache aus dem Hinspiel von Dynamo. Also der FCM hatte ja im Hinspiel den ersten Sieg in Dresden seit 25 Jahren geholt. Das hat Dynamo nicht auf sich sitzen lassen und hat direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt. So, offensichtlich ist das Spiel ja nicht wirklich hat das Spiel nicht unseren Erwartungen entsprochen, wie wir unseren Tipps entnehmen konnten. Was sagt ihr denn generell so zum Spielverlauf? Hättet ihr es so erwartet? Warum gewinnt Dynamo da auf einmal 2-1? Was hat Sören Gonter da eigentlich gemacht? Was hat er für eine Truppe zusammengestellt?
Wir haben ja letzte Woche schon das Thema gehabt, dass wir uns einig waren, war nicht so schwer anhand des Ergebnisses gegen Greuther Fürth, dass Dynamo sich ganz offensichtlich stabilisiert hat. Sie haben ja, glaube ich, zum ersten Mal in der Saison zu null gespielt mit 4 Neuzugängen, Winterneuzugängen in der Startformation. Das Problem war, glaube ich, oder ist, glaube ich, dass man bei einem Spiel gegen Greuther Fürth, die sind jetzt Schlusslicht, schwer absehen kann, wie nachhaltig ist diese Stabilisierung tatsächlich. Ist das nur gegen Greuther Fürth, die im Moment eine ganz schlechte Phase haben, zum Erfolg geführt, oder ist das wirklich etwas Langfristiges? Und ich weiß noch, wie wir letzte Woche gesprochen haben und ich gesagt habe, ich glaube, dass sie stabiler sind, deutlich stabiler als in der Hinrunde, aber ich glaube nicht, dass sie standhalten gegen diese Offensivpower, die der erste FCM gerade auf den Platz bekommt. Das hätte kippen können, wenn die Pfostenschüsse reingehen, aber nichtsdestotrotz muss man festhalten, Dynamo, beeindruckender Auftritt, extrem mutig, also da merkst du so richtig, dass das von der Körpersprache her eine ganz andere Mannschaft ist und ja, wenn dann der erste FC Magdeburg seine Chancen nicht verwandelt und sich gleichzeitig solche Fehler erlaubt, wie sie es getan haben bei den Gegentoren, dann kommt halt sowas dabei raus.
Ja, und Sören Gonter hat ja offensichtlich einen Innenverteidiger und Stürmer in einer Person verpflichtet. Also,
ja, der war auch selber perplex, ne? Ja,
das fand ich auch gut.
Der ist jetzt schon Legende nach 2 Spielen in Dresden. Und Dynamoland, Amo Akko spielt auch einen schönen Doppelpass davor bei seinem Tor mit der Latte, fand ich auch ganz gut. Ja, die Magdeburger waren tatsächlich etwas überrascht und ich habe uns mal die Kurzstatistiken mit hier reingepackt in unser Dokument, weil ich das ganz spannend fand. Es war eigentlich so ein bisschen umgedreht zum Hinspiel. Also im Hinspiel hatte Dynamo tatsächlich mehr Torschüsse, mehr Expected Goals, mehr Ballbesitz, mehr Ecken. Und hat verloren, aber im Rückspiel jetzt war es genau andersrum. Also Magdeburg hatte mehr Expected Goals, mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und Magdeburg hat verloren. Also fand ich spannend. Das war eigentlich so ein bisschen so ein kleiner Spiegel.
Man müsste mal gucken,
Fußball und Statistiken.
Ja, aber man müsste mal gucken, wie sich das so generell in der Gesamtentwicklung verhält bei Dynamo Dresden, weil das war ja schon auch unser Thema häufig zu Beginn dieser Saison und entsprechend auch dieses Podcast, dass das Gefühl so bestand, okay, in allen Ehren, dass Dynamo Dresden irgendwo diesen proaktiven Spielansatz mitnehmen möchte von Liga 3 in die zweite Bundesliga. Dieses Proaktive und dieses Ball haben wollen und dieses Spiel gestalten wollen, aber offensichtlich hat er ja die Qualität noch nicht ausgereicht, durch die Bank hindurch weg. Und das einfach jetzt so, finde ich, auch eine Trainerqualität, das kann man gerne auch als Trainerlob sehen an Thomas Stamm an der Stelle, dann doch irgendwann diesen Schritt eben, weil den brauchst du dann auch mal, das Ego zurückzustecken vielleicht oder ne, auf die eigenen Ideen ein Stück weit nicht zu verzichten, aber die so zu adaptieren, dass die eben auch in die zweite Liga passen. Und wenn das eben bedeutet, dass man weniger Ballbesitz akzeptiert und dass man akzeptiert, dass man in der zweiten Bundesliga das Spiel nicht machen muss, sondern auch mal der Bespielte sein kann, in Anführungszeichen, dann finde ich das einen richtigen Schritt nach vorne, unabhängig von den Transfers, die getätigt wurden, auch in der Spielsystematik.
Ja, ja, es ist wirklich spannend, bleibt jetzt abzuwarten. Der Abstiegskampf in der zweiten Liga ist ja auch der Wahnsinn, ne? Also es ist ja so eng, wirklich, wirklich Hammer, richtig, richtig spannend. Und ja, mit diesem Gesamtgefüge dieses Spiels und auch in der Liga würde ich jetzt einfach sagen, ey, das war so ein geiler Fußballabend. Der Ostfußball, Hammer. Auf den Rängen war richtig was los. Das Spiel war super. Und dann sickerte das irgendwie so durch, so nach dem Spiel leider, dass danach oder zwischendrin wieder nicht so schöne Sachen passiert sind. Es gab ziemlich dolle Ausschreitungen, die es dann sogar bis in die Tagesschau gestern Abend, Sonntagabend geschafft haben.
Was krass ist, ne? Denn sonntagsabends 20 Uhr Ausgabe Tagesschau, da weißt du, worüber wir reden.
Ja, und das war so ein bisschen komisch, weil kurz nach dem Spiel gab es schon so ein bisschen bei Instagram irgendwie so ein, zwei Videos und dann wurde aber das danach immer mehr. Am nächsten Tag kamen dann wieder so Meldungen und offensichtlich gab es da wirklich harte Ausschreitungen. Also,
ganz kurz, Gregor, muss ich ganz kurz reingrätschen, weil wir ja vorhin meinen Vater gehört haben, der hat das auch nicht mitbekommen. Also der hat da natürlich kommentiert und auch nach dem Spiel waren die noch lange da und er sagt, das Einzige, was irgendwie ein bisschen komisch war, war der Polizeihubschrauber. Aber sonst so drumherum, rund ums Stadion, hat da keiner von der ganzen Sky-Crew irgendwas mitbekommen, dass es da übelst gescheppert hat. Und erst am nächsten Tag hat er dann die Artikel gelesen.
Hat sicher daran gelegen, dass es eben hauptsächlich unter der Tribüne, und zwar unter dem Heimblock vom unter dem Heimblock vom FC Magdeburg, dem Block U, diese Ausschreitung gegeben haben soll. Laut Aussagen wollten wohl in der Halbzeit ein paar Leute aus dem Block U Richtung Gästeblock und das hat dann die Polizei versucht zu unterbinden und da hat es wohl richtig geknallt, da sind seitens der Magdeburg-Fans sollen sämtliche Gegenstände geflogen sein, unter anderem Gullideckel, Zäune und alles, was man in so einem Stadion findet und es gab dann über 60 verletzte Polizisten. So, jetzt ist die Frage, da gibt es natürlich viele verschiedene Aussagen, was genau passiert ist, weiß man nicht. Es gibt irgendwie so ein, zwei Videos, auf denen man aber, ja, die auch nicht wirklich lang sind und da kann man auch ja, so richtig Handfestes auch nicht mal von ableiten. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, es haben sich ja sämtliche Leute geäußert, Oberbürgermeisterin in Magdeburg, die Polizei, es soll Untersuchungskommissionen geben. Es ist natürlich alles schlimm, es ist furchtbar, wenn sowas passiert, wenn Polizisten mit so einer Gewalt angegriffen werden, das ist alles furchtbar. Jetzt haben wir letzte Woche ja schon lange über so ein Thema geredet, und zwar in Berlin im Olympiastadion, wo es seitens der Polizei ziemliche Eskalationen gab und damit Pfefferspray agiert wurde, auf Unbeteiligte geschossen wurde mit Pfefferspray etc. Was ist eigentlich los gerade? Also irgendwie gibt es ein Ungleichgewicht, oder? Wie seht ihr das? Warum sprechen wir hier jede Woche über solche Geschichten?
Also erstmal gute Besserung.
Ja, mach du.
Ja, ne, also erstmal gute Besserung an alle. Gravierend die Entwicklung, die generelle Verrohung, was Menschen, egal ob sie eine Uniform tragen oder einen Fanschal, in der Lage sind, mit anderen Menschen zu machen teilweise. Also in beide Richtungen, und wir haben jetzt viel in beide Richtungen so erlebt, oder zumindest, was man so aufsammeln konnte, irgendwann Informationen und Videos irgendwie so konsumieren können. Das am Samstag, muss ich ehrlich sagen, habe ich so auf die Art und Weise jetzt noch nicht gehört in den letzten Jahren. Also da sind ja, das ist ja auch online zu lesen auf der Seite der Stadt Magdeburg und zu finden, dass da ja gesprochen wird von Gullideckeln, die genutzt wurden, um auf Polizisten einzuschlagen. Also das ist ein Maß, wo du eben jetzt aufpassen musst, dass die Spirale sich nicht in eine Richtung dreht, die für alle Menschen unabhängig, beteiligt, unbeteiligt, Polizisten, Fans, Gewalttäter, dass sich das nicht komplett eskaliert jetzt, ne? Und ich wüsste halt aber auch nicht, wer da jetzt mit wem reden müsste, Küppi, um das irgendwie mal einzufangen. Aber ich bin auch bei Gregor. Das Grundgefühl ist gerade überhaupt kein gutes, weil du nicht weißt, wie gesagt, egal wer was trägt an Utensilien oder Uniform oder Schal oder whatever, was der im Zweifel imstande ist zu leisten oder anderen Menschen anzutun oder zu unternehmen. Und das ist natürlich eine Beunruhigung ohne Ende.
Ja, also ich finde, man muss grundsätzlich erstmal differenzieren zwischen diesen beiden Fällen. Letzte Woche hinter der Ostkurve in Berlin, das haben wir ausführlich thematisiert und auch sehr polizeikritisch begleitet, weil halt überwiegender Tenor aus der Hertha-Fanszene war, unangebrachte Polizeipräsenz, unglaublich viele, keiner hat so richtig verstanden, warum. Provokationen, alles nicht im Sinne der Deeskalation. Und ich glaube, das, was jetzt in Magdeburg passiert ist, hat eine andere Qualität. Unabhängig davon, ob die Polizei da Bereiche betreten hat, die sie in den letzten Monaten, Jahren nicht betreten hat oder wie auch immer das exakt zustande gekommen ist, dass das ein solches Ausmaß angenommen hat. Was da passiert ist anschließend, Paddy, du hast es gesagt, Gullideckel und so weiter und so fort, ist einfach nur hochgradig verachtenswert und das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. Und wir sprechen natürlich darüber, wenn, Gregor, du hast es gesagt, das Ganze in der Tagesschau auftaucht, dann hat das eine mediale Strahlkraft, die alles übersteigt, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Wir denken zurück an die Innenministerkonferenz und an die Sicherheitsdebatte im Vorfeld. Wir denken zurück an die Demonstration in Leipzig. Und wir können uns alle sicher sein, dass es in Magdeburg massive Konsequenzen haben wird. Sicherlich von Vereinsseite, das weiß ich nicht genau, wie das alles ablaufen wird, was die Untersuchungen ergeben, mit Sicherheit von Polizeiseite. Und ich glaube, dass die Gefahr relativ groß ist, dass wir auch wieder über den gesamten Fußball hinaus solche Debatten führen werden. Weil wenn solche Bilder durch die Welt gehen und die Tagesschau sagt, das ist eine Meldung, die wir für wichtig halten, dann hat der Fußball und dann haben Fußballfans möglicherweise in ganz Deutschland ein richtiges Problem. Und da, glaube ich, haben diejenigen, die man da sieht auf den Videos, also das waren ja dann wirklich mehrere Dutzend, mehrere Hundert wahrscheinlich, die da auf die Polizei draufgestürmt sind. Wenn es blöd läuft, der gesamten deutschen Fußballfanszene einen Bärendienst erwiesen. Und ja, das Ganze muss aufgearbeitet werden. Und an der Stelle muss man dann tatsächlich sagen, was da von Fanseite passiert ist, war einfach dramatisch drüber und nicht zu akzeptieren.
Und trotzdem muss man nochmal sagen, also komplett 100% Bärendienst, wir können uns nicht hinstellen und sagen, der Fußball ist sicher und dann passiert sowas ein paar Monate später. Trotzdem ist es natürlich so, dass das, ja, weiß ich nicht, Dutzend waren oder vielleicht mehrere Hundert, aber in diesem Stadion sind immer noch 28.000 Menschen gewesen und da möchte ich jetzt nochmal so eine kleine Brücke schlagen zu dem, was du mir gestern geschrieben hattest, Paddy. Die Bild-Zeitung macht eine Schlagzeile und sagt Riesenausschreitungen in Magdeburg und du siehst eben ein Bild von den Choreos, ne, und siehst ein Bild von den Kurven. Man muss, glaube ich, ganz doll unterscheiden, was eben, ja, also wer das ist, der da halt so, ne, welche Leute das sind, die da so ausrasten. Und das ist eben der Großteil eben ein friedliches El Clasico, ein friedliches Fußballspiel sehen will, mit toller Stimmung, von dem man sogar im Stadion, wie dein Vater gesagt hat, dann gar nichts mitbekommen.
Also das, Gregor, hast du völlig also, recht.
Da muss man
ist natürlich das ein Riesenproblem gleich vorneweg, dass diese Differenzierung nicht stattfindet. Oft nicht in den Medien, aber auch bei den beteiligten Parteien teilweise nicht. Also ich habe eine Stellungnahme der Gewerkschaft der Polizei Sachsen-Anhalt gelesen. Da steht auch, wer Pyrotechnik in einem vollbesetzten Fanblock zündet oder wer die Polizei angreift, ist ein Straftäter. Und da sage ich, das ist schon der erste große Fehler. Weil man muss Pyrotechnik nicht gutheißen. Ja. Man kann auch sagen, das ist brandgefährlich. Das muss raus aus dem Fanblock. Ist eine völlig legitime Ansicht. Aber so zu tun, als seien diejenigen, die im Rahmen dieser Choreografie im Block U die Fackeln hochgezogen haben, Gewalttäter seien, das ist einfach falsch.
Vor allem
das
automatisch.
Die ganze Debatte und sorgt dafür, dass du nicht in der Sache diskutieren kannst, sondern dass du dich in so einer komischen, nicht greifbaren Masse bewegst, wo am Ende zielgerichtete Maßnahmen nicht getroffen werden können, weil du nicht im Vorfeld klar ansprichst, was das eigentliche Problem ist. Und daran muss auf beiden Seiten gearbeitet
und
werden.
Für mich, also ich kann jetzt nur wiedergeben, wie das für mich eben als Mensch wirkt. Und das liest sich halt so, was du gerade rezitiert hast, beispielsweise auch, dass das auf eine Stufe gestellt wird. Und ich muss sagen, für mich als Mensch gibt es nochmal einen Unterschied in der Schwere der Straftat, die es ja trotzdem dann ist, oder Ordnungswidrigkeit, bla bla bla, also egal. Aber den Unterschied zwischen, ich habe eine Fackel in der Hand und stehe im Block und lasse die abbrennen und dann lege ich die auf den Boden und ist fertig und ich prügel auf einen Polizisten, Polizistinnen mit einem Gullideckel ein, das sind Levels 100%. Dazwischen für mich. Und das ist so fahrlässig und so gefährlich und das sehen wir ja auch, du hast vorhin kurz über die USA gesprochen, aber das ist ja auch bei uns, das ist so gesamtgesellschaftlich auch ein Thema einfach, dieses so häufig vieles einfach zusammenmischen, was nicht zusammengehört, dieses einfach durch Emotionen heraus agieren, schreiben, titeln, was einfach dann eben dafür sorgt, dass es immer mehr aufbauscht und immer mehr sozusagen sich ineinander verheddert. Und das ist ein Riesenproblem, was wir auch als Menschen haben, als Gesamtgesellschaft einfach, das häufig zu undifferenziert alles zu betrachten. Und ja, mich hat das gestern sehr geärgert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das finde ich auch den Opfern gegenüber, die diesen 60, über 60 verletzten Polizisten und Polizistinnen, bisschen respektlos gegenüber irgendwie. Es ist, wie gesagt, nur mein Gefühl als Mensch, dass man dann sozusagen da ein Bild von Pyrotechnik aus dem Blog als Titelcover zeigt in dem Beispiel, wo ich mir das denke, nee, Framing, das war nicht das Problem. Wenn du so geistig beschränkt bist und so ein schlechter Mensch, dass du auf Leute einprügelst oder irgendwie was wirfst, dann machst du das auch, wenn da nichts gebrannt hätte im Blog. Dann bist du einfach als Mensch ein absoluter Versager. So, und das, da müssen wir alle zusammen, eben auch wir Medien, aber glaube ich auch alle wirklich für sich so im eigenen beeinflussbaren Korridor drauf aufpassen, dass man wieder mehr trennt und differenziert und das wieder auch so ins Leben zurückholt.
So ist es. Ich glaube, wir haben es differenziert dargestellt, einfach mit der Bitte da darauf zu achten, da nicht alles über einen Kamm zu scheren. Und damit machen wir, glaube ich, jetzt auch einen Strich unter das Thema und müssen schauen, was eben da rauskommt.
Wird sicherlich, das wird uns begleiten, glaube ich. Und, also das,
ja,
kann man,
wir werden es weiter beobachten. Hier hört ihr es auf jeden Fall. Ja, wir gehen mal eine Liga runter und schauen noch mal ein bisschen aufs Sportliche. Wir müssen natürlich jetzt auf das große Sorgenkind gucken. Unter den Strich gerutscht, Erzgebirge Aue. Block P supportet zwar wieder, aber Aue knickt in der zweiten Halbzeit komplett ein. Vor seinen teilweise Ex-Spielern bzw. Ex-Trainern. Pavel Dortschaff ist zurückgekehrt ins Erzgebirge. Minus Pepic genauso und Elias Löder. Pepic sogar ins, ja. Nee, Löder hat auch getroffen, ne? Beide sogar ins Herz des Erzgebirges schießen, beide nicht gejubelt, finde ich dann immer.
Steffen Baumgart hat der seine Flasche Wasser gegen den Fernseher geknallt, als er das gesehen hat.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin da bei Baumgart. Also wenn jetzt, was weiß ich, Marco Reus irgendwann gegen Borussia Dortmund spielt und dann nicht jubelt, weil das sein Heimatverein ist, da ist er groß geworden, da hat er ein Jahrzehnt seiner Karriere verbracht, dann sage ich, ja, der ist Borussia und dann muss er nicht gegen Borussia Dortmund jubeln. Aber wenn du mal ein oder zwei Jahre bei einem Verein gespielt hast, dann spielst du halt jetzt für einen anderen und willst mit dem die Klasse halten, dann sage ich, mein Gott.
Ja, ich glaube, man kann das so und so sehen. Ich glaube, die Leute sind mittlerweile so sensibel und wollen einfach nicht von irgendwem angekackt werden auf den sozialen Medien und deswegen. Ja, was ich ganz süß fand auf jeden Fall war, dass der Platzwart von Aue hat gesagt, komm, da wo Pavel Dortschew stehen soll, da male ich ihm mit Kreide seine Initialen auf den Boden. Das fand ich irgendwie ganz cool. Schöne Willkommenskultur im Erzgebirge. Aber Aue, ehrlich gesagt, wieder mit Pech, ähnlich wie letzte Woche in Rostock. Musste ja Majacek früh verletzt runter, diesmal Günther Schmidt. Und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Über das Foul, beziehungsweise, ja, ist es eine rote Karte, ist es keine, wurde nicht gegeben, er muss verletzt runter, der Spieler. Wie seht ihr das, wie habt ihr die Situation?
Du meinst die Grätsche von Segert, ne?
Die Grätsche von Segert, ja,
du hast,
genau.
Du hast, ist ja deshalb doppelt spannend, weil Segert ja auch noch das Tor macht, ne, später. Du hast bei uns im Chat geschrieben, du sagst, für dich ist eine rote Karte. Wegen Intensität oder wegen so ein bisschen Notbremse, weil das Tor leer ist und er im Grunde, wenn der Ball richtig liegt, abschließen kann?
Kommt für mich alles ein bisschen zusammen. Ne? Also ich meine, der muss halt verletzt runter, der Torwart ist draußen. Also ja, wäre für mich schon eine rote Karte gewesen, ehrlich gesagt.
Ich sehe es anders.
Du siehst es anders?
Ich finde, das ist eine perfekt getimte Grätsche. Der spielt ganz klar zuerst den Ball. Wie er dann Günther Schmidt trifft, ist natürlich unglücklich, weil Günther Schmidt dann gerade aufkommt und da halt blöd steht mit seinem Fuß. Aber er hat nicht mal die Sohle offen und er spielt ganz klar zuerst den Ball. Und deshalb sage ich, das ist am Ende unglücklich, wie es läuft für Günther Schmidt. Aber nicht so, dass das für mich ein Foul ist, für das man Segert vom Platz stellen dürfte.
Ich mache es jetzt komplett. Ich war erst komplett bei Gregor im Live. Hab's gesehen natürlich. Und auch alle Bilder.
Aber jetzt nach meinem Plädoyer hast du gesagt.
Jetzt sag ich, nachdem ich Alex Küpper gehört habe. Ja, nee, also ich, ich habe es also bei uns gesehen, ne, im MDR, und da alles, was an Bildern irgendwie verfügbar war, wurde ja auch reingeschickt aufs Programm, logischerweise. Und da war ich mir immer noch sicher, nee, das, so kann er niemals da reinflügen. Und rot oder mindestens mal dunkles Gelb, aber gar nichts, boah, schwer. Und dann habe ich in der im Beitrag dann diese eine Einstellung gesehen, wo ich dachte, okay, krass, die hatte ich vorher nicht. Oder ich habe die irgendwie übersehen, als ich das Spiel geschaut habe, weil ich habe es parallel laufen lassen. Wo ich finde, du siehst dann, dass er halt wirklich diese perfekt getimte Grätsche halt ausführt, die knüppelhart ist, und davon kann sich Günther Schmidt auch nichts kaufen. Und du hast ja auch das Standbild, und Standbilder, ne, ist eh so ein Thema für sich, das wissen wir ja, sieht alles immer ein bisschen schlimmer aus, aber du siehst ja, wie es diesen Knöchel da durchbiegt und diesen Fuß da so umwälzt, ne? Das ist natürlich dann schon eklig, sieht deswegen auch so aus, aber was man ihm, glaube ich,
naja, eine Grätsche, mit der du jemanden verletzt,
ja,
ist halt auch keine perfekte.
Das stimmt schon. Ich habe mich eher so ein bisschen gefragt, er kommt halt von schräg hinten angepflügt, ne? Vielleicht wäre es zumindest gelb gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich muss auch, also ja.
Und der Keeper ist halt auch auf der, also mindestens mal selbe Höhe, wenn nicht sogar noch einen Schritt davor, ne? Also,
aber ich sag mal so, bevor
naja,
jetzt wieder einer hier nach Videoassistenten
in der dritten Fall
Liga so schreit, das wäre mit dem auch nicht aufgeklärt gewesen. Der,
weil
du kannst ja trotzdem in so in beide Richtungen argumentieren, finde ich, ne? Also er trifft den Ball zuerst, aber nimmt halt wirklich billigend in Kauf, dass das passiert, was passiert ist.
Was natürlich feststeht, ist, dass Mika Klaußen den Ball,
das
Tor
das
nicht trifft.
Sind wir uns einig.
Sagen wir mal so. Der muss ihn machen, ganz klassischer Fall von er muss ihn machen. Dann, ja, das ist halt einfach, glaube ich, so echt ein Knackpunkt in dem Spiel. Zweite Hälfte. Weil Aue war ja nicht, Aue war auf keinen Fall schlechter. Das war ein Niveau, das war ein ähnliches Niveau, finde ich. In der zweiten Hälfte knicken sie dann völlig ein. Also irgendeine Mischung aus Blut leer, Luft raus und bisschen auch nicht so clever angestellter von Malone, der sich dann da auch noch einen Platzverweis einhandelt. Und dann war es für Ulm, ehrlich gesagt, ein Spaziergang. Ich habe mich dann gefragt, warum wechselt Jens Hertel irgendwie so spät in so einem wichtigen Spiel? Habe ich nicht verstanden. Und große Frage für mich jetzt, wo holt Aue so Selbstvertrauen her jetzt für diesen harten Abstiegskampf? Also die haben da in Rostock diesen Schlag da in der Nachspielzeit bekommen, gehen da jetzt so unter Verletzungspech. Boah, also das wird jetzt schon richtig.
Ne, du hast jetzt du oder die, ne? Also du hast jetzt Habelse.
Ich weiß nicht.
Das sind nicht meine Worte, das möchte ich fairerweise sagen. Das hat Küppi vorhin Offcam gesagt. Das ist die, was hast du gesagt, Inkarnation?
Ja, ich hab, das ist der Inbegriff
eines Pflichtsieges. Genau, Inbegriff eines Pflichtsieges, genau.
Do or die ist es noch nicht, finde ich.
Emotional weiß ich das gar nicht.
Emotional kann sein. Aber genau, also emotional musst du dieses Ding.
Also wenn gewinnen. Du gegen Habelse verlierst, ist das, glaube ich, emotional, ist das was du nicht, boah.
Ja, holst sie auf 3 Punkte ran, lässt vielleicht nach oben weiterhin federn, je nachdem, was Saarbrücken und Aachen und Regensburg und so weiter machen. Also das Ding musst du ziehen, aber ehrlicherweise haben wir das vor Ulm auch schon gesagt, darfst du nicht verlieren, direkter Kontrahent und so weiter, und ihr kennt alle die dritte Liga, wir haben noch 17 Spiele auf der Uhr, also die Entscheidungen, die stehen noch lange aus, auch wenn das Ding verloren gehen sollte, aber das darfst du dir natürlich nicht mehr allzu oft erlauben, deswegen, also Havelse für die Tabelle und für die Birne eminent wichtig.
Kurz letzte Frage, auch Thema Emotionalität. Glaubt ihr, dass Martin Mendl nächstes Spiel wieder am Tor stehen wird?
Ja, oder? Ich fände es die falsche Entscheidung.
Selbstgemachtes Dilemma.
Ja, ich fände es die falsche Entscheidung, wenn Mendl wieder im Tor steht. Nicht, weil ich das Martin Mendl nicht zutraue, darum geht's nicht. Aber du verbrennst deinen zweiten Keeper komplett, wenn der nur einen Fehler machen muss, um ihn dann dafür zu bestrafen. Dass der Ball ihm da rausrutscht nach der Flanke, das ist komplett ärgerlich und sein Verschulden, das ist ein klassischer Torwartfehler. Aber da jetzt als direkte Reaktion zu sagen, okay, du hast einen Fehler gemacht, dann wieder Martin im Kasten, das ist einfach Luis Lord gegenüber extrem unfair. So, natürlich kannst du sagen, mit Martin Mendl hast du viel mehr Stabilität und Erfahrung, gerade im Abstiegskampf, die du einfach brauchst. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das halt auf Luis Lord wirklich so einwirken könnte, dass du vielleicht im schlimmsten Fall sogar den das komplette übertragen sind, die Genick brichst, wenn der das Gefühl bekommt von, okay, ich habe jetzt eine Flanke mal fallen lassen. Meine Vorderleute haben auch nicht wirklich rosig gespielt, dann die zweite Hälfte. Und ich werde direkt dafür bestraft und muss wieder auf die Bank zurück. Und so würde es zumindest wirken. Und das glaube ich, das finde ich nicht gut.
Also ich glaube...
Ja, ich bin gespannt.
Keine einfache Entscheidung. Selbstgemachtes Dilemma. Es war klar,
ja, auf jeden Fall,
dass das passieren kann und dass, sobald er sich ein Ding erlaubt, du sofort diese Diskussion hast. Und zwar, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne dass ich es von vor Ort gehört habe, nicht nur bei uns und in den Medien, sondern auch mannschaftsintern. Das ist ja völlig klar bei einer so weitreichenden Entscheidung, bei einer solch prominenten Persönlichkeit. Jens Hertel ist das Risiko gegangen und muss jetzt sehen, wie er damit umgeht. Ich fände es auch ziemlich krass, wenn er Louis Lord nach einem Fehler wieder rausnimmt. Aber ja, diese Thematik, die ist
einfach für mich ist dann eher so dieses emotionale Thema, ne? Also so ein emotionaler Rückhalt wäre vielleicht sogar fast dann noch größer jetzt. Aber schauen wir mal. Ich habe mich daran erinnert, dass im Hinspiel gegen Ulm, da stand Louis Lord auch ja schon im Tor, weil Martin Mendel eingeschult wurde, falls ihr euch auch...
Ja, und doch, weil Max Uhlig sich doch verletzt hat, ne? Der ja eigentlich der zweite Torhüter ist und der ja im Moment wirklich die absolute Arschkarte hat, weil er eigentlich als Nummer 2 in die Saison gegangen ist. Dann darf er spielen, verletzt sich nach 26 Minuten, dann kommt Louis Lord und macht seine Sache so gut, dass er plötzlich sogar auf Nummer 1 vorbeizieht. Also schon eine interessante, viele interessante Geschichten, die Torhüter bei Erzgebirge Aue diese Saison schreiben.
Das ist so. Wir gehen mal weiter. Hansa Rostock spielt am Sonntag gegen Waldhof Mannheim, ist wieder mit voller Kapelle da. 13:30 Anpfiff, wann sind die losgefahren?
Ja, mit dem Zug wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Also, und wahrscheinlich 0 Uhr dann auch erst wieder zu Hause, also ein ordentlicher 24-Stunden-Ritt. Ich muss sagen, ich war dann doch überrascht. Ja, letzte Woche, wie Rostock aufgetreten ist gegen Aue, die waren alle gefühlt noch so ein bisschen in der Winterpause. Das haben sie jetzt aber im zweiten Spiel offensichtlich alles ganz gut überarbeitet, weggesteckt. Das war so ein souveräner Auftritt von denen. Ein überragender Naderi, der wirklich 3 Vorlagen gemacht hat. Die zweite, ich habe es euch auch geschrieben, da hatte ich so Berbatov-Grundlinien-Flick-Vibes im Old Trafford. Also wie der diese, guckt euch das bitte an in der Zusammenfassung alle, wie der diesen Treffer vorbereitet. Wirklich so am Gegenspieler 2-mal vorbeigespitzelt und dann eine Flanke reingeschippt noch. Also wirklich Wahnsinn. Hoffentlich bleibt dann auch ein bisschen.
Stopp mal, das ist die wichtigste Frage, finde ich. Das ist, finde ich, die größte Frage über diesem Spiel drüber, gerade auch wieder wegen diesen 3 Vorlagen. Kann sich das sportlich ohne Zweifel, natürlich, kann Rostock das nicht abgeben, diese Qualität. Aber kann Hansa Rostock als Drittligist nochmal so ein Angebot ablehnen von 2, irgendwas Millionen vielleicht aus der portugiesischen ersten Liga? Paderborn ist ja wohl nicht mehr so in der Show mit drin, aber das ist ein Dilemma, das ist ja unglaublich, weil gerade wenn du jetzt, ne, also ich meine, das letzte, glaube ich, was da irgendwo die Transfer-Spatzen runtergepfiffen haben, war ja irgendwo aus Portugal ein Angebot um die 2 Millionen Euro, wenn es denn stimmt, sei ja mal dahingestellt, aber das ist eine Summe für Hansa Rostock in der Wintertransferperiode. Boah, weiß ich halt nicht, ne? Also es ist halt super unangenehm, diese Frage zu beantworten, glaube ich, an der Ostsee. Küppi, war es so eine Tendenz?
Nee, gar nicht. Dafür kenne ich auch die Zahlen nicht, welche Vereine da jetzt hinterher sind und welche Angebote da konkret vorliegen. Aber ich bin mir sicher, dass Amir Chapoussadeh alles, was wirtschaftlich zu verantworten ist,
ab wann wird's unvernünftig? Also vom Gefühl von den Drittligisten, naja gut, aber das ist ja genau die Frage, die auch die Fans umtreibt.
Gefühlt für einen Drittligisten sind 2 Millionen schon unverantwortlich.
Also für mich ist das jetzt aber die Grenze, wo es unmoralisch wird.
Ja. Auf der anderen Seite sagst du, wenn der Typ bleibt, steigen wir auf. Und das ist so. Also wenn Hansa so weitermacht mit Naderi, dann gehen sie hoch. Und dann sind sie in der DFL, kassieren ganz andere Fernsehgelder. Das ist natürlich zum einen eine sportliche Abwägung, das ist eine wirtschaftliche Abwägung. Das musst du natürlich auch immer entscheiden im Zusammenspiel mit dem Stürmer oder mit dem Spieler, was der sich wünscht, wie der drauf ist, ob er bereit ist, nochmal ein halbes Jahr Vollgas zu geben, um dann vielleicht ein noch größeres Angebot zu kriegen. Keine Ahnung, da spielen ja so viele Sachen eine Rolle. Aber es wird eine extrem schwierige Aufgabe für Hansa Rostock, ihn zu halten. Wenn sie es schaffen, steigen sie auf.
Warum denn Portugal oder Paderborn, wenn man schöne auch Januar?
Ich wollte gerade sagen, wer braucht die Agave, wenn du wenn du an der Ostsee da so, keine Ahnung, da mit Matthias Filet liebäugelnd den Strand entlang flanieren kannst.
So nämlich. Dann gehen wir nochmal weiter in der dritten Liga zum punktgleich mit dem Tabellenführer Duisburg liegenden Energie Cottbus oder wie Pele Wollitz sagen würde.
Krass, Außenseiter.
Außenseiter. die haben das Spiel gedreht gegen Schweinfurt, sind winken da weiter von da oben. Also ja, bin ich mal jetzt gespannt, wie lange diese Außenseiterrolle noch, wie lange die noch reiten will. Einfach auch wahnsinnig souverän irgendwie wieder, ne?
Ja, beziehungsweise fand ich eher, das ist dann eben eine Qualität, die vielleicht dann letztes Jahr dann irgendwann so gekippt ist, ne? Dass man dann gegen solche Underdogs,
ja,
die es ja exakt tabellarisch zweifelsohne waren und jetzt auch wieder sind mit Schweinfurt, dann eben dann doch mal einen Punkt liegen gelassen hat oder man nicht so diese Endkonsequenz hatte, auch mal so ein dreckiges Spiel nach Rückstand wohlgemerkt, den eben auch drehen zu können, ne? Und das ist vielleicht jetzt eine Qualität in dieser Saison, die Stand jetzt, wie Küppi hat es vorhin gesagt, wir haben noch ewig Wiese zu laufen, so, ne? Aber die jetzt schon ein bisschen anders klingt und wirkt und auch aussieht von außen, auch mal so was Dreckiges einfach zu holen, oder?
Ja, total. Du hast noch, weil wir auch gerade über Transferablöse gesprochen haben, ich habe es Investigativ-Paddy genannt. Du hast ja noch, was Schönes rausgefunden, weil Cottbus könnte
auch Geld winken. Also ist auch viel Konjunktiv dabei, betrifft ja auch die beiden Dortmund-Fans hier im Podcast. Ich bin's nicht, so viel sei mal gesagt. Und zwar geht's um Maximilian Bayer. Laut Sportsboom, ich kann diese Quelle weder verifizieren noch nach Seriosität einordnen. Ich will es einfach nur mal genannt haben.
So. Aber ich will es weitertragen.
Ich will es einfach weitertragen. Genau.
Aber Sportsboom, absolut seriös. Absolut seriöser
das
Name,
das belgische kann man nicht öffentlich-rechtliche. Sagen. Nein, keine Ahnung. Also Sportsboom berichtet von einer 60 Millionen Euro Offerte aus der Premier League für Maximilian Bayer. Und das Interessante ist, deswegen besprechen wir es auch in dem Podcast hier, also Crystal Palace wäre der Verein und Bayer hat ja Cottbus-Vergangenheit 3 Jahre und war da in der Jugend. Und es ist ja so, dass bei internationalen Wechseln dann auch nochmal für diesen Verein sozusagen laut Statuten eine Ausbildungsentschädigung fällig wird. Die würde betreffen 0,75% von der Ablösesumme. Das wären bei 60 Millionen dann rund 450.000 Euro. Wer sollte Maxi Bayer irgendwann mal den Schritt ins Ausland wagen, dann, also das ist verbrieft, das ist ja auch nicht das erste Mal, also diese Aufwandsentschädigung würde Cottbus definitiv kassieren. In dem Fall jetzt die Gerüchte 60 Millionen Crystal Palace, also nach London, wäre es eine knappe 500.000. Das war nur so, ist mir aufgefallen, weil das ja auch, sage ich mal, für Cottbus ist eine halbe eben auch viel. Und wenn du dann berücksichtigst, dass es ja angeblich auch für Elias Bethke durchaus noch eine Stange Geld gab von Dynamo Dresden, dann reden wir da auch von einer guten Summe für Energie Cottbus, die das vielleicht noch mehr brauchen, ohne es zu wissen, als Hansa Rostock beispielsweise.
Können sich auf jeden Fall
also noch ein paar Saunen dahinstellen. Ich habe den Sportsboom mal ganz kurz aufgemacht.
So.
Die haben auf der Startseite insgesamt 10 Nachrichten, alle exklusiv. Also die sind bestens informiert.
Boah. Die sind richtig.
Ja, sind richtig, da habe ich mich aber richtig reingegraben ins World Wide Web, ey. Da kannst du mal du. Stark. Ja, das ist stark, okay. Nehme ich mit für die nächste Folge.
So, wir haben uns richtig reingegraben und haben nur exklusive Meldungen aus dem Ostfußball. So auch folgende exklusive Meldung, denn die Regionalliga.
Ihr habt es zuerst gehört.
Ihr habt es zuerst gehört, ey. Habe ich das vorbereitet? Ja, Eilmeldung. Ich würde sagen, wir schauen einmal kurz nach Leipzig. Man muss natürlich, beziehungsweise nach Meuselwitz. Glaubt ihr, die Spiele finden statt am Wochenende?
Also, wenn ich gerade rausgucke, denke ich mir schwer.
Wenn ich so die letzten Jahre Regionalliga Nordost rekapituliere, denke ich mir auch eher schwer.
Das ist vielleicht was man so nach der Reform auch direkt
angehen
könnte. So Thema Spielplan und so. Ne? Ich glaube, das ist halt einfach zu oft so, ist halt schwer, Ende Januar anzufangen. Ne? Bei allem Verständnis darum, wie kompakt das dann Richtung Mai wird halt. Das ist halt auch ein Thema. Ne?
Ja, das ist so. Je nachdem, ob es stattfindet am Wochenende, wird Lok auf jeden Fall weiter versuchen, den Spitzenplatz zu verteidigen. Er ist ja mit 46 Punkten 5 vor Jena und hat das Ziel Aufstieg klar im Blick. Thema Lok, da gab es ja auch nochmal eine Meldung jetzt letzte Woche, die sich bezieht auf die Vorfälle beim letzten Heimspiel letztes Jahr gegen Zwickau. Wir erinnern uns, da wurde von der Gegengerade ein Becher mit Kies an den Kopf des Busfahrers vom FSV Zwickau geworfen, der dann mit einer Platzwunde leider verletzt wurde. Und jetzt möchte Lok ein Zeichen setzen und sagt, dass beim nächsten Heimspiel gegen Zehlendorf am 6. Februar die Gegengerade leer bleibt, außer für Inhaber von einer Dauerkarte für die Gegengerade. Man möchte die Leute wachrütteln. Ist natürlich erstmal gut, dass man ein Zeichen setzen will, aber so richtig ganz verstanden habe ich es nicht.
Also ich habe hier auch gerade den Kicker-Artikel nochmal auf. Alle, die mehr oder weniger regelmäßig via Tageskarte jenen Bereich des Bruno-Plache-Stadions betreten, müssen diesmal draußen bleiben oder sich woanders einen Platz suchen. Wir wollen hier bewusst ein ganz klares Zeichen setzen, um die Leute wachzurütteln. Weiß ich auch nicht. Also du darfst halt nicht auf deinen Stammplatz.
Heißt das dann, offensichtlich war dieser Typ, der den Becher geworfen hat, dann kein Dauerkarteninhaber, aber so richtig check ich es nicht. Und auch wenn du nicht auf die Gegengerade willst, kannst du trotzdem ins Stadion.
Schon lange festgestellt, dass sie da zum Teil Leute im Stadion haben, die einfach problematisch sind. Und denen ist das auch bewusst. Und haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, bei den Verantwortlichen bei Lok Leipzig auch immer ein sehr gutes Gefühl. In dem Fall muss ich jetzt sagen, sie haben sich nicht die drastischste Maßnahme überlegt fürs Spiel gegen Hertha Zehlendorf. Aber gut, mein Gott. Mal gucken, ob es in irgendeiner Form das Ganze nach vorne bringt. Und dann gucken wir, wie es sportlich wird.
Abschließend gehen wir nochmal nach Leipzig-Leutsch. Da ist ja auch, sind ein paar personell ein paar Sachen passiert. Chemie hat sich neu aufgestellt und hat nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch einen neuen sportlichen Leiter. Und das in Personalunion, alter Bekannter, Alexander Schmidt, der jetzt da so eine englische Doppelrolle besetzt. Da mal die Frage an euch, wie findet ihr sowas, wenn, was ist ja in Deutschland eher unüblich, vor allem in den unteren Ligen eigentlich auch, gibt es das auch wirklich gar nicht. Wie seht ihr das? Wie findet ihr so eine Doppelposition?
Oh, also erstmal schätze ich Alexander Schmidt als jemand ein, der das für sich, glaube ich, braucht. Er ist in den letzten Stationen, das hat der Buschfunk so immer wieder so ein bisschen durchgetragen, ne? Ja auch unter anderem daran, in Anführungszeichen, gescheitert, dass er einen sehr, sehr krassen sportlichen Anspruch hatte an Mannschaften, die teilweise auch gar nicht irgendwie beruflich Fußball spielen oder so, war das ja zum Schluss sogar irgendwo, glaube ich. Das kommt ihm, glaube ich, schon mal entgegen. Und ich schätze ihn mal so ein, dass er das auch natürlich gerne innehat. Die Rolle hat in Deutschland bisher eigentlich brutal funktioniert, wenn wir ehrlich sind, im Profifußball. Das war einmal so Felix Magath, Wolfsburg-mäßig. Ne, das sind natürlich andere Sphären, aber das sind die einzigen, die mir einfallen. Und die andere Sphäre ist natürlich Ralf Rangnick, einen der für mich most underrated Fußballköpfe auf der ganzen Welt, weil der einfach die Grundlage zu so vielem geschaffen hat im Weltfußball und hat das ja auch in dieser Doppelrolle. Underrated? Bitte?
Underrated?
Ich finde, er kommt in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch zu schlecht weg für die Bedeutung und für dieses Brain, was er ist. Also es ist nur ein menschliches Gefühl. Das ist, wie gesagt, ich spüre ja ab und zu was, wisst ihr ja. Da. aber ich habe das Gefühl, er kommt da immer noch zu schlecht weg. Und in Österreich macht er zum Beispiel auch gerade einen überragenden Job, ne? Als Nationaltrainer, da haben wir ja sowieso nicht so ein Auge drauf häufig, wie Piefkes aus Deutschland sozusagen. Aber das sind so die beiden Fälle, die mir einfallen, sage ich mal. Deswegen, die haben ja brutal funktioniert. Natürlich auch mit einem anderen Background, Hoffenheim, Schalke, Wolfsburg und RB Leipzig, auch monetär als jetzt bei der Chemie, ne? Das ist ja auch Teilarbeit.
Also ich glaube, dass du als Verein wie Chemie, der jetzt finanziell nicht allzu viel aus dem Vollen schöpfen kann, natürlich auch in gewisser Weise angewiesen bist auf so besondere Lösungen. Und wenn du dann einen hast, der absoluter Fußballfachmann ist wie Alexander Schmidt, der bereit ist, das zu übernehmen, dann ist das, glaube ich, eine gute Lösung. Ich habe ihn tatsächlich diese Saison auch schon interviewt bei 1860 mal. Da war er zu Gast, weil er nämlich der Entdecker von Kevin Volland war. Also hat ein sehr gutes Auge, Fußballfachmann, mit Dynamo aufgestiegen. Ich glaube, dass das für Chemie ein guter Griff ist. Und ganz kurz noch, Paddy, ergänzend, ich habe witzig, also es ist lustig, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich habe es nahezu 1:1 im anderen Podcast schon erzählt. Da ging es auch um Felix Magath und einer, der diese Doppelrolle natürlich auch ausgefüllt hat, ein paar Kilometer weiter in Probstheida, war Wolfgang Wolf. In der Saison, als Lok Leipzig fast aufgestiegen wäre. Und da muss ich immer bei dieser Situation dran denken, an das wirklich legendäre und überragende Interview von Ike Gallei, wo Wolfgang Wolf auf dem Weg ist, Meister zu werden und auf dem Weg ist, Lok für die Relegation zu qualifizieren. Und die Frage war, ob er denn weitermacht als Trainer, ob er seinen Vertrag verlängert und so weiter und so fort. Und dann sagt Wolfgang Wolf am Mikro von Ike, ja, wir sind da, ich kann es noch nicht genau sagen, wir sind da in Gesprächen. Dann sagt Ike, sprechen Sie da mit sich selbst? Und Wolfgang Wolf rastet komplett aus vor Lachen, dreht völlig ab, sagt, das müsst ihr rausschneiden. Und Ike sagt, das schneiden wir auf gar keinen Fall raus. Also wirklich ein überragendes Interview. Ja, das du nur führen kannst, wenn solche Doppelrollen besetzt sind.
Herrlich. Wunderbar. Okay, ja, Chemie hat sich ja auch schon ein bisschen verstärkt. Also Alexander Schmidt hat da schon ein bisschen was getan. Gab ein paar Neuzugänge, unter anderem Kyrie Akono vom HFC. Ja, wir schauen weiter drauf. Mal gucken, ob es stattfindet, wie gesagt. Und wir tippen noch. Denn am Samstag kann man Meuselwitz gegen Lok Leipzig schauen.
Hoffentlich, wenn es gut läuft.
Bitte? Hoffentlich. Wir drücken die Daumen. Hier in Köln hat es übrigens gerade angefangen zu schneien. Also Leute, die Anzeichen stehen, sind nicht gut. Aber wir wollen trotzdem tippen und danach machen wir auch Schluss. Leute, was sagt ihr? Eure Tipps, legt los.
Also ich spiele in Meuselwitz, ne?
Ja, in Meuselwitz, ja, also 2-0 für Lok.
Ja.
Ja, ich sag 0-3.
Ja, komm, ich trau Meuselwitz ein Türchen zu. Ich sag,
das heißt, habt das hier zuerst gehört? Das Tierheim in Meuselwitz darf sich freuen. Nächste Woche gibt es eine Spende.
So. Ja, das ist wirklich das Schlimmste, herrlich, was in Leipzig passieren kann, ist, dass wir alle drei sagen, die gewinnen das Ding. Okay.
Aber, ey Leute, wir bleiben unserer Linie treu.
Ich suche schon mal was raus in das Meuselwitz. Mal gucken, was es da so gibt,
und,
wo wir da mal einen guten Gefallen da lassen können.
Und damit wollen wir das Ganze hier auch beenden. Klickt weiter bitte in diesen Podcast rein, hört ihn in der ARD-Audiothek, empfehlt ihn, schreibt uns bitte Nachrichten. Wir wollen gerne Schneebilder vom Wochenende, vielleicht finden ja doch ein paar Spiele statt. Wir wollen Bilder von orangenen Bällen und Geschichten von euren Kreisliga-Vereinen, von der Basis. Und bleibt uns treu, hört weiter
für
rein.
Für diejenigen, eine schöne Woche, die nicht in der ARD-Audiothek hören sollten, bitte 5 Sterne bei Spotify, Glocke aktivieren, damit könnt ihr uns sehr weiterhelfen.
Sehr.
Vielen Dank dafür.
So, und nicht vergessen, hier bekommt ihr alles exklusiv.
Bei Sportsboom und im Osten geht die Sonne auf. Das sind eure Quellen, mehr braucht ihr nicht.
Also, lieben Dank, Leute, und hört wieder rein.
Tschüss,
habt eine gute Woche.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.